Domradio. Das Thema.
Mit Stefan Quielitz, ich grüße Sie. Unser Thema heute schmeckt Ihnen hoffentlich, denn wir stellen die Frage, wie selig macht der Wein? Und als Überschrift zu dieser Sendung haben wir den Titel der Hymne, der Weinhymne schlechthin gewählt, Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Getrunken wird er ja immer, früher wurde er verehrt, der Wein. Die Weinseligkeit zieht sich durch die Jahre und Jahrhunderte. Besonders der Wein vom Rhein war seit der Romantik das Symbol schlechthin für Geselligkeit. Und immer auch ist der Wein ein geselliger Begleiter in einsamen Stunden. Genau das steckt drin in der Hymne Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein, der große Erfolgshit von Willi Schneider. Wir wollen über das Thema Weinseligkeit reden. Wir haben Studiogäste dabei und natürlich auch ein paar Lieder ausgesucht dazu. Ich hoffe, die Sendung macht Ihnen ein bisschen Spaß und vielleicht schütten Sie sich dazu ein leichtes Gläschen Weißwein ein.
Schließ die Augen einen Augenblick. Denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf eins, zwei, drei wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön.
Willi Schneider, schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Wie selig macht denn uns der Wein? Das ist das Thema dieser Sendung. Und die Frage vorneweg, was ist denn überhaupt Wein? Die Antwort, Wein ist ein Genussmittel. Das ist die nüchterne Einordnung als Lebensmittel und Getränk. Das sagt aber auch, was der Wein tatsächlich ist, nämlich ein Genuss. Darüber reden wir vor allem. Zuerst aber mal die Frage, was ist Wein? Wo kommt er her? Und was sagt denn der Gesetzgeber dazu?
Nur ein Getränk, das von den Früchten der Weinrebe stammt, darf die Handelsbezeichnung Wein tragen. Laut der Gesetzgebung in der Europäischen Union muss ein Wein mindestens 8,5% Alkohol enthalten. Wesentlich schwerer sind Likörweine, die meist mit Weinbrand gemischt sind, wie Madeira oder Sherry. Schaumweine enthalten Kohlendioxid. Weinhaltige Getränke sind mit Aromastoffen versetzt oder auch mit Wasser verdünnt. Weinähnliche Getränke bestehen aus anderen Früchten, nicht aus dem Saft der Weintrauben. Vinum, Wein, Wine, man versteht in fast allen Sprachen, wenn vom Wein die Rede ist. Aber woher das Wort Wein ursprünglich stammt, ist nicht bekannt. Etwas mehr weiß man vom Ursprung der Weinherstellung. Man vermutet, dass Wein schon vor rund 7000 Jahren im Gebiet des heutigen Armeniens und Georgiens angebaut wurde.
Unser Thema in dieser Sendung, das ist der Wein, das ist die Weinseligkeit. Und ich habe einen Fachmann im Studio, mit dem ich darüber plaudern möchte, das ist Carsten Sebastian Henn. Er ist seit fast 20 Jahren so ungefähr Schriftsteller, Autor, schreibt Krimis. Einer seiner Helden ermittelt seit einigen Jahren schon bald im 7. Fall an der A. Mhm. Hobbydetektiv und Koch.
Sternekoch.
Und
genau.
Sternekoch, genau. Und da sind wir schon so ein bisschen beim Thema. Der ist natürlich Weinkenner.
Ja, klar, der liebt Wein, hat auch einen großen Weinkeller und steigt da auch mal gerne runter, um mal hier bei einem entspannten Glas Wein ein bisschen nachzudenken.
Und dann ist er auch noch Restauranttester hier beim Kölner Stadtanzeiger im Rheinland. Und er ist bei Vinum, das ist Europas führendes Magazin für Weinkultur, wo regelmäßig so viel Weine vorgestellt werden, die man alle gar nicht trinken kann.
Da ja, leider.
Wir kommen aber nachher nochmal vielleicht auf Ihren Dottore Reblaus zurück, wenn man über Wein was wissen will.
Oh ja, stimmt, ja.
Ja, da genau, erzähl mal. Aber Carsten Henn, Wein gibt es immer schon in der Antike. Man weiß gar nicht genau, wo das Wort herstammt und ungefähr vermutet man irgendwo in Armenien, Georgien, da ist er vor, von uns aus gerechnet, 6000 Jahren, ich weiß gar nicht.
Schon eine Weile her.
Schon eine Weile angebaut worden. Und in der Antike war er, was war er da? Ein Durstlöscher, ein Rauschmittel?
Ich glaube, dass der Wein immer verschiedene Funktionen gehabt hat. Ich meine, man kann ja Traubensaft auch einfach so trinken, man muss ihn nicht vergären. Der Vorteil ist, sobald er vergoren ist, wird er haltbarer. Also der Saft kippt irgendwann um und der Alkohol schützt natürlich auch ein bisschen. Und ich glaube, dass die berauschende Wirkung, die ist, glaube ich, sehr, sehr schnell klar geworden bei dem Getränk. Und insofern war es Nahrungsmittel, es war Rauschmittel und ich glaube, damit ist es sehr gut gefahren und damit hat es sich einfach auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit verbreitet.
Kann man sich einen antiken Wein geschmacklich vorstellen? Ist er vergleichbar mit heute?
Es gibt ja Winzer heutzutage, die versuchen wieder den Wein möglichst basal zu machen. Also sie kehren wieder zu ganz alten Methoden zurück. Man geht davon aus, dass früher der Wein in Amphoren vergoren wurde und zwar komplett. Also nicht wie wir heute haben beim Weißwein, dass wir das trennen und nur den Most vergären. Und dann hat man den Wein einfach machen lassen. Teilweise eingegraben und irgendwann wieder ausgebuddelt und getrunken. Das ist jetzt die neue Bewegung, die man da hat. Ich glaube, dass das Geschmacksbild sehr, sehr anders war, weil wir haben heute Rebsorten, die natürlich weiterentwickelt sind durch Klonselektion, durch Kreuzungen. Es gibt eine andere Arbeit in den Weinbergen auch und wenn man mal guckt, was die Römer gemacht haben, das ist zwar schon deutlich später, aber da waren die Weine eben dann doch häufig so säuerlich, dass sie irgendwas dazugeben mussten, sei es Honig, sei es Kräuter, damit die überhaupt noch geschmeckt haben, dass man überhaupt verzehren konnte. Und es ist also davon auszugehen, dass die vom Alkoholgrad her deutlich geringer waren als heutige Alkoholbomben. Das war einfach gar nicht zu erzeugen. Und auch in der Fruchtstilistik und in der Klarheit bei weitem nicht so, wo wir heute sind. Also ich glaube, Weinfehler waren damals eher die Norm als die Ausnahmen. Also was Wein angeht, glaube ich, haben wir noch niemals in der Geschichte der Menschheit so viele gute Weine gehabt, wie wir sie heute haben.
Aber wenn ich meine Traube, die an der Hauswand wächst, auspresse und einfach irgendwo reinfülle, einbuddele und dann irgendwann wieder raushole, dann habe ich vielleicht einen schönen antiken Wein.
Ja, doch, das könnte dann in die Richtung gehen. Wobei ich vermute, es wird dann das, was wir im Rheinland als Sure Hunk bezeichnen, ein saurer Hund. Ich habe selber auch einige Reben im Garten stehen und habe das auch gemacht. Also gerade mit so einer Rebe, die sich immer weiter verzweigt, wo ganz viele Trauben dran hängen, was man in einem Qualitätsweinberg ja niemals sehen würde, weil die soll wenig tragen und dafür gute Trauben. Und ich kriegte den kaum auf richtig in die Gärung, weil er einfach viel zu wenig Zucker hatte. Und da musste ich noch was dazugeben. Es war also einiges, was man machen musste. Und der Genuss war dann, der größte Teil der Freude war, dass ich es selber gemacht hatte und nicht unbedingt der Wein an sich.
Nun stammt ja schon aus der Antike der Spruch in Vinum Veritas, also im Wein liegt die Wahrheit. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wer es war, 600 vor Christus, glaube ich, hat es einer geschrieben. Wissen Sie den Autor?
Nee, ach, ich weiß das gar nicht. Dabei heißt mein erster Krimi so. Heißt er in Vinum Veritas, aber da muss ich jetzt passen.
Die Titel Ihrer Krimis an der A sind ja sowieso schon eine Wanderung durch die Weinphilosophie, ne? Der teuflische Wein. Und
ja, genau. Es gibt den mysteriösen Mysterium, Wein, den teuflischen Wein.
Was war der Wein in der Antike, wenn man ihn nochmal als Genussmittel nimmt?
Ja, wir haben ja auch die sehr, sehr enge Verbindung des Weins mit der spirituellen Welt, seien es jetzt die dionysischen Feste oder die bacchantischen. Also da war der Wein ganz klar auch ein Rauschmittel, mit dem man näher zu den Gottheiten kam, mit dem man sich in einen anderen Zustand versetzen konnte, der eben göttliche Züge hatte. Und da hat er eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Konnotation als einfach nur als Lebensmittel erhalten. Und ich glaube, das spielt auch immer noch ein bisschen mit. Das ist immer noch Teil des Flairs, den der Wein heute noch hat. Dieses Besondere, was ihn von anderen alkoholischen Getränken im Image abhebt, dass man denkt, ja, wir wissen, dass es damals für diese rauschhaften Feste verwendet worden ist, die aber nicht in erster Linie jetzt das reine Vergnügen als Ziel hatten, sondern tatsächlich durch dieses Vergnügen, durch den Rausch schon die Nähe zu den Gottheiten.
Und deswegen ja auch grenzüberschreitend ein Kulturgut sondergleichen, im Grunde ja weltweit.
Ja, das ist auch das Erstaunliche, wie weit sich der Wein verbreitet hat von seinem Ursprung aus, dass er auf allen Kontinenten zu finden ist und auch schon seit etlichen Jahrhunderten diese weite Verbreitung geschafft hat. Aber da liegt eben auch wieder der Punkt dran, dass er sich so gut gehalten hat und das Lebensmittel auch gesund war. Dass im Mittelalter ja das Wasser sehr problematisch war, gerade in den Städten, auch in Köln war das so. Und dass, wenn man sicher gehen wollte, dass man etwas zu sich nimmt, von dem man nicht krank wurde, dass der Wein die erste Wahl war. Durch die alkoholische wurde ganz, ganz viel abgetötet, was ungesund war, und das, was blieb, konnte man problemlos trinken. Und das Bier war ja noch lange nicht so weit, das kam ja erst durch die Hopfung, dass es einen ähnlichen Sicherheitsgrad hatte wie der Wein.
Das Thema zum Thema Wein und Weinseligkeit. Carsten Sebastian Hennis im Studio, er ist Schriftsteller. Sein Thema ist vor allem der Wein und natürlich der Wein, der bei uns sozusagen in den Heimattälern wächst. Und das sind natürlich der Rhein, das ist vor allem die A. Und wenn man ihre Bücher liest und überhaupt über sie liest, dann glaubt man, sie wohnen richtig schön hoch oben über dem Ahrtal.
Ja, stimmt, das glauben die meisten, dass ich da ein Häuschen habe und mittendrin lebe. Aber ich bin gebürtiger Kölner und lebe vor den Toren der Stadt in einem kleinen Ort. Bei weitem nicht so idyllisch wie an der A, aber ich gehöre hier hin.
Ist es nicht ein bisschen gemein, dass der Rhein so groß ist und der Wein aber nicht so eine ganz so eine bedeutende Rolle spielt, wie jetzt von der kleinen Tochter der Mosel. Das ist ja eigentlich das größte Weinanbaugebiet eigentlich in unserer Nähe, oder? Bin ich da falsch?
Also jetzt in der direkten Nähe ist es schon das Größte, aber es gibt in Deutschland natürlich noch deutlich größere mit der Pfalz und Rheinhessen und Baden. Also da gibt es noch etliche, die viel größer sind und die Mosel schrumpft auch. Also wir waren mal bei 12.000 Hektar, das ist ja schon lange, lange vorbei. Aber in denen vor der Haustür Kölns, also wenn man mal A und Mittelrhein nimmt, ist es mit Abstand das größte Anbaugebiet.
Und wenn wir von Weinseligkeit sprechen in dieser Sendung, dann verbinde ich, das war der Ursprung auch der Sendung, eigentlich so ein bisschen Romantik am Rhein damit. Ich weiß von meinen Eltern, in Westfalen, man trank Rheinwein und Moselwein, das war so ein bisschen typisch damals. Ja. Und mit Rheinwein verband man dann auch eben dieses Selige, dieses Gesellige, dieses Lustige, schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Ja. Kann man das eigentlich so ein bisschen in der Geschichte verorten?
Von der Geschichte her ist es so, dass die Rheinromantik, wenn wir jetzt mal das Jahr 1800 nehmen, wo Brentano das Loreley-Lied geschrieben hat, dann kurz danach gab es einen kleinen Aufschwung des Mittelrhein-Weinbaus, der vorher noch auch eine Krise gehabt hat. Und es wurde entdeckt, wie gut sich der Riesling zur Erzeugung von Sekt eignet. Dann entstanden die großen, man sagte damals Champagnerhäuser, heute dürfte man das nicht mehr, da ist die Marke Champagner so stark geschützt. Und man sieht die Bauten heute noch von diesen großen Gebäuden, die damals errichtet worden sind. Das hielt aber nur ungefähr für ein halbes Jahrhundert an und dann war es auch wieder vorbei mit diesem Glanz. Schade, weil die Rebsorte sich unfassbar gut zur Versektung eignet. Aber ich glaube, dass die Stärke der Rheinromantik bis heute wirkt. Also, dass man, das ist eigentlich ein Pfund, mit dem die Mittelrheinwinzer arbeiten könnten, dass man immer direkt an Loreley denkt, dass man immer direkt die Zeilen im Kopf hat und die Melodie im Kopf hat, dass es eben viel, viel mehr bekannte Lieder gibt, die mit dem Mittelrhein zu tun haben oder dem Vaterrhein als mit der Mosel. Und auch das ist was glaube ich, immer mitspielt und die Rheinromantik bis heute geprägt hat bei Weingenießern. Andererseits aber auch dem Ganzen so den Anstrich gibt, ja, das ist ja eigentlich alles nur Rheinromantik, aber so richtig ernst nehmen können wir den Wein nicht. Also es hat eine positive Seite wie eine negative Seite, die bis heute wirkt.
Wie sehr schadet denn eigentlich solche breite Popularität einem Wein?
Im Weinbaugebiet tut das häufig überhaupt nicht gut, weil die Touristenströme kommen, die wollen Spaß haben, die trinken alles, was ihnen angeboten wird. Es war an der Ahr so, wo es den Spruch gab, wer an der Ahr war und weiß, dass er da war, der war nicht an der Ahr. Also man musste also quasi schon komplett Knülle in die Bahn wieder steigen und dann war es erst in Ordnung. An der Mosel ist das ähnlich, wo die Kegelclubs kamen und am Mittelrhein auch. Und das führt dazu, dass die Winzer günstigen Wein in großer Menge verkaufen können. Aber sie müssen sich nicht anstrengen, möglichst guten Wein zu machen oder die Weinbautradition weiterzuentwickeln, sondern sie können einfach quasi alles verkaufen, weil es ist den Leuten egal, was sie trinken. Und dagegen hat man eine Region wie Rheinhessen mit relativ wenig Tourismus und die strengen sich an, da muss jeder Winzer einen Weg finden, was kann ich besonders gut machen, wie kann ich meinen Wein besser machen und das führt eigentlich dazu, dass die Weine in einer Region insgesamt besser werden und die Region dynamischer ist und das war beim Mittelrhein auch so, dass einfach viele sich darauf ausgeruht haben, weil der Wein verkaufte sich ja eh.
Und Stand der Dinge heute?
Stand der Dinge heute ist, dass die Trendwende geschafft ist. Also zum einen sind die Touristenzahlen dieser klassischen Sauftouren deutlich zurückgegangen. Das gibt es in Einzelfällen immer noch, aber viel, viel weniger. Es gibt eher ein Interesse an den kulturellen Schätzen der Region. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Das obere Mittelrheintal ist UNESCO-Weltkulturerbestätte. Das untere Mittelrheintal über den Limes auch. Also im Endeffekt komplett Welterbe. Unglaubliche Schlösser. Es ist eine unfassbar schöne Region und der Tourismus ist qualitätsvoller geworden. Und das führt auch dazu, dass einige Winzer eben mehr für ihre Weine verlangen können und auch einfach sich die Arbeit auszahlt. Es gibt immer noch die klassischen Betriebe, aber da hat sich einiges getan und die Anbaufläche ist eben nicht mehr rückläufig. Wir sind jetzt, glaube ich, bei ungefähr 450 Hektar aktuell. Ist immer noch eines der allerkleinsten deutschen Weinbaugebiete und Winzer in anderen Ländern wie Chile oder Argentinien, die würden lachen über die Größe. Da ist ein einzelnes Weingut so groß wie der ganze Mittelrhein. Aber es geht eben nicht weiter runter, sondern es werden sogar teilweise alte Spitzenlagen wieder neu bestockt, wo man sagt, da können wir richtig guten Wein machen. Der ist zwar teuer, aber der ist auch großartig und das macht viel Freude zu sehen, wie da wieder Reben wachsen.
Domradio, das Thema zum Thema Wein. Der Wein macht selig, aber nicht unbedingt die Weinanbauer, Carsten Henn. Sie kommen viel rum am Rhein, an der Mosel, an der Ahr und der Verkauf ist nicht unbedingt so goldig wie der Wein.
Nee, das ist wahr. Was zum einen an der Rebsorte liegt. Der Riesling ist der Herrscher am Mittelrhein. Also es ist eine Region, wo 70% mit der Rebe bestockt sind. An der Mosel sieht es ähnlich aus. Und obwohl sich die Weinkenner einig sind, eigentlich, dass Riesling die größte weiße Rebsorte ist, die der Planet hervorgebracht hat, mit ihrer unfassbaren Fähigkeit, den Boden zu spiegeln, dass man wirklich schmecken kann, das ist jetzt auf Schiefer gewachsen, das ist auf Grauwacke gewachsen oder das ist auf Lösslehm gewachsen, das auch den Jahrgang spiegelt, also besonders individuelle Weine ergibt und sowohl trocken ausgebaut werden kann und edelsüß, man kann es auch versekten, man kann alles damit machen und immer funktioniert die Rebe, ist es so, dass sie wegen ihrer besonders starken Säurestruktur eben bei einigen dazu führt, dass sie sagen, nee, möchte ich lieber nicht, ist für meinen Magen vielleicht problematisch oder ist mir zu sauer. Andere mögen genau das. Im Gegensatz zu den Burgundersorten wie Chardonnay oder weißen Burgunder, die ein bisschen weicher in der Säure sind und deswegen auf dem aufsteigenden Ast und sehr, sehr beliebt sind. Und das ist so ein Grundproblem, was Mittelrhein und Mosel haben. Das passt dann immer ganz gut, wenn man diese Säure mit einer Süße ausbalanciert. Aber die Leute wollen heute trockene Weine trinken. Das ist halt das, was in ist. Und die Konkurrenz kommt aus Ländern, die viel, viel niedrigere Produktionskosten haben oder aus Flachlagengebieten, die es auch in Deutschland gibt, die Pfalz oder Rheinhessen. Die fahren da einfach mit dem Vollernter durch. Das ist einfach viel, viel weniger Aufwand als in Steillagengebieten. Das heißt, man müsste eigentlich viel, viel mehr Geld dafür nehmen, aber bekommt es nicht. Und das ist halt so die grundsätzliche Krux, die Winzer haben, weswegen ganz viele Flächen aufgegeben werden und Weinbaubetriebe keinen Nachfolger finden.
Sie haben ja selber auch ein paar kleine Weinflächen an der Mosel und alles ist Handarbeit. Ne?
Alles ist Handarbeit. Also wir haben die Flächen im St. Aldegunder Himmelreich, also eine traumhafte Lage mit Trockenmauern noch, also ohne Mörtel ist das alles gebaut. Aber es sind halt wie kleine Taubennester hängen die da. Es gibt einen Weinberg, da müssen wir durch den Wald kraxeln, wirklich um überhaupt reinzukommen. Und die Reben wurzeln tief und es sind herrliche Weine, die eine unglaubliche mineralische Struktur haben, wie man sie sonst eben nirgendwo findet. Und es sind auch wirklich Weine, finde ich, die einen berühren. Das sind also wirklich große Weine und das hängt gar nicht vom Preis, aber ein wirklich großer Wein berührt einen. Da ist irgendwas, was man gar nicht so beschreiben kann, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt Apfel oder Pfirsich, sondern da ist was, wo man merkt, da ist so ein authentischer Ausdruck vielleicht des Bodens oder des Winzers und dann wird man plötzlich ganz still, wenn man den trinkt. Und das kann ein Liter sein oder das kann ein Wein für 50 Euro sein. Das kann dann immer wieder passieren und ich finde, das ist eine Lage, die bringt das hervor und ich weiß, was im Schweiße meines Angesichts bedeutet. Alles muss per Hand gemacht werden, der Schnitt, das Heften, die Ernte, dann das Grubbern, also einfach das Unkraut daraus. Und das ist eine elende Arbeit im Sommer, weil es wächst ständig nach. Wir wollen halt nicht spritzen. Und also es ist Knochenarbeit. Ich kann die jungen Leute verstehen, die sagen, das will ich nicht machen. Ich will lieber irgendwo einen Bürojob haben, weil das ist wirklich Schinderei und ich krieg's noch nicht mehr richtig bezahlt.
Große Weine machen still, haben Sie gerade gesagt. Und Sie machen ja auch dem Laien durchaus Mut, auch in Ihrer Literatur, in Ihren Seminaren, auch privat, sich einfach mal auf das eigene Stillwerden zu verlassen, auf den eigenen Geschmack.
Unbedingt, ne? Das ist das Allerwichtigste. Also das ganze Bohai darum, was man alles über Wein wissen muss, das ganze, ja, die ganzen Infos, die dahinter stehen über Anbaugebiete, Jahrgänge, man macht eine Wissenschaft daraus. Und der einfache Genuss eines Weines, zu sagen, ich trinke den und wenn er mir schmeckt, ist er gut und ich lasse mich darauf ein, was ich schmecke, das ist das Wichtigste beim Wein überhaupt. Man soll Freude damit haben und wenn einem der Wein schmeckt, ist das auch gut. Dann braucht man eigentlich keine Absegnung eines Weinpapstes, der sagt, das ist jetzt ein 90-Punkte-Wein, der darf dir auch schmecken. So, der darf dir nicht schmecken, der hat 78 Punkte, schütteln bitte weg, das ist schlecht und das darfst du jetzt bitte trinken, das kostet zwar mehr, aber das ist in Ordnung. So läuft das nicht. Wenn der Wein schmeckt, wunderbar und wer sich damit auseinandersetzen will, kann das und wenn man Proben machen will, einfach zwei Weine nebeneinander und jeder kann sagen, der schmeckt mir besser, weil der ist süßer oder der ist weniger sauer oder der ist weicher oder die Frucht gefällt mir besser, das kann jeder sagen. Also wir haben alle eine Nase und wir haben einen Gaumen und man sollte da ganz selbstbewusst rangehen und sich nicht bange machen lassen von den ganzen Weinkoryphäen, die so ein bisschen dann ihr Herrschaftswissen verteidigen, damit auch ja keiner ihnen da irgendwie schlau kommt.
Carsten Sebastian Henn, wenn man Sie kennt, wenn man Sie liest, dann ist vor allem die A Ihnen ans Herz gewachsen. Hat das eigentlich einen besonderen Grund? Ist das der Rotwein? Ist das der Rotwein-Wanderweg?
Ja, ich glaube, es ist alles. Also die Wanderwege tun den Regionen allgemein gut, auch dem Mittelrhein. Und auch der Mosel ist einfach für mich die heimische Region, weil die Leute vor Ort sind Rheinländer. Also die sprechen wie ich als Kölscher Jungen und es ist dieselbe Mentalität. Es gehört
man ist ja auch schnell da, wenn man von Köln fährt.
Genau, es ist eine halbe Stunde und dann ist man da und es ist eine ganz eigene Welt und es ist wunderschön. Also man fährt von der Autobahn runter und denkt, das kann doch nicht sein, dass das so nah ist und es ist so schön. Und wenn man dann in der richtigen Jahreszeit da ist, im Herbst, wenn alles grün ist und voll hängt, dann ist das ist wie ein Urlaub. Also der Kurztrip ist direkt wie ein Urlaub und die Winzer sind wunderbar. Viele sind über die Jahre zu Freunden geworden.
Jetzt mal für den Laien, warum wächst da dann der Spätburgunder so gerne und gut?
Ja, man argumentiert immer mit Tradition, aber manchmal ist es einfach Zufall. An der Mosel gab es auch mal ganz viel Rotwein. Heute ist es ein Weißweinanbaugebiet. Es ist einfach so gekommen. Also es gab auch Weißwein an der A, aber der Rotwein hat sich einfach besser verkauft. Und der Schieferboden eignet sich auch für eine ganz besondere Art von Spätburgunder. Also eigentlich eine kühle Mineralik, die Weine dann bekommen. Und das kriegt man eben nur mit diesem Boden hin. Normalerweise sagt man, Kalk ist das beste kalkhaltiger Boden für einen Burgunder. Aber Schiefer gibt ihm auch was ganz, ganz Eigenes. Und die Hänge schaffen es eben auch, dass die roten Trauben reif werden. Das war ja früher ein Problem. Heutzutage mit Klimawandel wird ja eigentlich jedes Jahr alles ständig reif. Aber früher war es so, durch die Wärmespeicherkapazität des Schieferbodens konnte man da eben auch Rotweinreben zur Reife bringen, was in anderen Gebieten so nicht möglich war. Und eigentlich liegt die A sowieso viel zu weit nördlich. Das, wenn man früher gesagt hat, ja, über 50. Breitengrad geht es ja gar nicht. Aber durch ein Mikroklima, das das begünstigt, schafft man es eben. Und und dann irgendwann, nachdem das mit dem Rotwein so gut lief, wurde immer mehr angebaut. Da kann man ein bisschen mehr Geld für verlangen auch, muss man auch sagen. Es ist immer noch so, dass wenn Leute...
Es ist nicht billig da.
Es ist nicht billig da. Mhm. Nee, also man zahlt schon für diesen exklusiven Wein, denn es gibt insgesamt nicht viel davon. Aber es ist eben auch Steillage, es ist viel Arbeit und es ist Wein, der auch international schon für Furore gesorgt hat.
Generell haben die Winzer heutzutage ein Problem, vor allem mit der Vermarktung. Mhm. Die Leute kommen nicht einfach mehr und packen sich den Kofferraum voll mit Kisten von Wein. Also die Stammkunden von damals, die gibt es so nicht mehr. Mhm. Ne?
Die sind weg. Nee, also das höre ich immer wieder von den Winzern. Die sagten, früher hatten wir da unsere paar Kunden, die kamen, egal was wir hatten, Kofferraum wurde komplett voll gemacht. Heute lesen die Weingenießer Magazine oder auch Zeitungen und dann kaufen sie mal hier einen Wein und kaufen mal Fachhandel mal da ein, kaufen ganz, ganz viel im Supermarkt. Also der größte Absatz sind Supermärkte und sogar Discounter. Also das Aldi ist da ganz, ganz weit vorne und der Durchschnittspreis, was ein Deutscher für einen Wein ausgibt, ich glaube, der liegt aktuell, ich glaube, bei 1,50 Euro oder so. Es ist also unfassbar niedrig und da kann man natürlich keinen Wein im Steillagengebiet für machen. Das geht einfach nicht.
Stichwort Weinseligkeit, das stimmt mich jetzt so ein bisschen melancholisch. Ist das eigentlich berechtigt? Muss ich mir Sorgen machen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es findet sich die Nische. Die deutschen Winzer begreifen, dass die einzige Chance, die sie haben, um auf dem Weltmarkt zu bestehen, Qualität ist. Das ist das, was geht und das wird auch immer funktionieren. Und ich glaube auch, dass die Weinseligkeit immer attraktiv bleiben wird. Insofern vielleicht ein bisschen schade, dass Kulturlandschaften zurückgehen, wie an der Mosel und der Mittelrhein, wo früher alles bestockt war. Das war natürlich ganz anders, aber es wird immer was bleiben. Also ich blicke da ganz, ganz wohlgemut in die Zukunft und glaube, wir werden noch viele wunderschöne Weine aus den Gebieten kriegen.
Carsten Sebastian Henn, unser Weinfachmann heute in dieser Sendung zum Thema Wein und Weinseligkeit. Und eine Frage, die vor allem so in den letzten 10, 20 Jahren immer wieder gestellt wurde: Wie gesund ist er denn eigentlich, der Wein? Darüber reden wir dann gleich.
Wer an der Ahr war und weiß, dass er da war, der war nicht an der Ahr. Weil dort, wo der Weingärt man erst einmal einkehrt und viele Gläser leert, so machen's alle Jahr für Jahr, denn das ist ein uralter Brauch an der Ahr.
Carsten Sebastian Henn, er ist Weinfachmann, Weinjournalist, er schreibt viele Bücher, in denen der Wein eine Rolle spielt. Und Sie sind so ein bisschen fremdgegangen, was die Landschaft angeht, in Ihrem neuesten Buch. Nämlich, das ist das Buch Das Apfelblütenfest, ein Roman, ein Liebesroman, der in der Normandie spielt, also wo was ganz anderes getrunken wird.
Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall kein Mittelrhein und Ahrwein, sondern die trinken Cidre und sie trinken Calvados und sie trinken Pommeau. Aber es ist, was den Genuss angeht, auch eine herrliche Gegend. Das spielt ja so ganz genau an der Blumenküste. Einigen ist vielleicht Honfleur ein Begriff. Und das ist einfach ein Land des Überflusses. Die haben die Genüsse aus dem Meer, die Fische, die Meeresfrüchte, dann haben sie die satten Wiesen, wo die Kühe stehen, also haben Milch und haben Butter, da ist einfach alles. Und das merkt man auch an den Gerichten, die es da gibt. Das ist einfach ein generöses Kochen auch, und der Alkohol spielt eine wichtige Rolle da. Und es hat einfach auch große Freude gemacht, dahin zu reisen, zu recherchieren und das Gebiet zu spüren. Und die Geschichte passte nur dahin. Also es ist jetzt.
Und die Geschichte, ein Apfel. Bauer?
Ja, also der hat.
Verliebt sich in junge Frau.
Ja, sind beide jung. Er hat ein Gut für Cidre und Calvados Produktion. Und sie ist ja so ein bisschen, man kann fast sagen, so die Kräuterhexe. Also sie hat nicht den Weg eingeschlagen, den ihre Eltern für sie wollten, sondern gesagt, nee, ich möchte eine Naturheilpraxis aufmachen und lebt da. Und die beiden lernen sich kennen. Also er hat als Kind hat seine Mutter sich das Leben genommen von den Stallküsten, die es da gibt. Die schwarzen Kühe sind das, also werden die genannt. Und dann ist er zu einem Baum gegangen, im ältesten Apfelhain, hat reingeritzt, dass er eine Frau sucht, die sich um seinen Vater kümmert. Und hat gehofft als Kind, dass sich jemand findet, aber es fand sich keiner. Aber 20 Jahre später ist Lilou, die dann in diesen Apfelhain durch Zufall kommt und sieht das dann und sagt, da gehe ich jetzt hin, das ist ein Zeichen. Und sie kommt zu ihm, es ist gerade Apfelblütenfest und da lernen die beiden sich kennen. Der Vater ist längst tot, aber sie wird dann zu seiner Haushälterin und daraus entwickelt sich dann die Geschichte der beiden.
Das ist ein schönes Buch.
Es ist ein schönes Buch, aber es gibt auch, wie bei allem im Leben, auch traurige Aspekte. Aber ich glaube, man macht es zu und hat ein sehr warmes Gefühl, wenn der Deckel sich wieder schließt.
In welcher Farbe würdest du den Himmel streichen? Ein Zitat aus dem Buch von Carsten Sebastian Henn, Das Apfelblütenfest. Carsten Sebastian Henn, meine Mutter hat immer gesagt, dieses Gläschen Rotwein, was ich am Abend trinke, das ist gesund und sie ist auch sehr alt geworden. Da muss was dran sein.
Ja, hat sie völlig recht gehabt. Das ist das, was man heutzutage sagt, dass man als Frau ein kleines Glas trinken kann und als Mann kann man eben die doppelte Menge trinken. Das ist grob unfair für den weiblichen Teil der Bevölkerung, aber das ist aktuell das, was geraten wird. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die meisten Studien von der Weinindustrie in Auftrag gegeben werden.
Ja, aber das vielleicht auch mal kurz begründet. Warum darf die Frau oder warum verträgt der Mann das doppelt? Aufgrund der Leber, aufgrund der Konstitution?
Aufgrund der Größe einfach, dass wir mehr Blut haben und dass ich es einfach ganz anders verteilen kann. Also das ist der ganz einfache Grund.
Und da geht es einfach um den Alkohol?
Da geht es einfach um den Alkohol. Ja, der ist nämlich das Thema, weil es Nervengift ist.
So, und jetzt ist aber der Alkohol nicht unbedingt gesund. Nervengift, was ist denn jetzt gesund am Wein? Yes. Dass man da selig sitzt abends und ihn trinkt?
Auch, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das kommt zwar in den Untersuchungen nicht vor, aber ich glaube, das Glücksgefühl, das der Genuss eines schönen Glases Wein verleiht, das ist einfach Lebensqualität. Und das wird nirgendwo beachtet. Und das ist für mich das Wichtigste. Abends da sitzen, das zu genießen, das tut einem einfach gut. Die Wissenschaft findet andere Sachen. Es geht dann darum, dass die Polyphenole eben sehr, sehr wirksam sind, vor allen Dingen im Rotwein. Als das bekannt wurde, hat ein Weinboom stattgefunden in Asien. Plötzlich fingen die alle an, Rotwein zu trinken, weil sie dachten, das ist Medizin. Der Weißwein hat das auch, aber viel, viel weniger. Dann gibt es natürlich Säure, die auch wichtig ist, dass wir die zu uns nehmen. Es geht um Herzerkrankungen, es geht um Kreislauf, es geht um Krebs. Also auch das, dass die freien Radikale gebunden werden. Da gibt es also ganz, ganz viele Untersuchungen, die sagen, ein gemäßigter Weingenuss fördert die Gesundheit. Und das ist eben dieses eine Glas bzw. zwei Gläser für den Mann.
Können wir Laien denn hier am unteren Rhein oder im Ruhrgebiet, können wir denn eigentlich Wein trinken? Oder anders gefragt, die Weinanbauer, trinken die den Wein anders?
Die trinken ihn anders. Ja, es ist viel, viel mehr so ein alltägliches Getränk, auch dass man mittags einfach einen Wein trinkt oder dass man auch eine Weinschorle trinkt. Bei uns traut sich das ja keiner. Wenn man im Restaurant sagen würde, ich hätte gerne eine Weinschorle, dann gucken die einen auch schief an. In den Weinbaugebieten ist es alles viel, viel normaler. Da kommt die Flasche auf den Tisch und man trinkt das und es ist ganz normal und Teil des Genusses. Und je weiter man wegkommt von den Weinbaugebieten, desto akademischer wird der Weingenuss. Dann wird die Flasche genau angeguckt und dann muss es ein guter guter Wein sein, dann kann man nicht einfach mal einen schönen Wein zum Mittag trinken. Was schade ist, weil da passt der Wein eben auch wunderbar zur Hauptmahlzeit des Tages. Aber dass man Wein zum Essen trinkt, ist bei uns eben gar nicht so selbstverständlich wie in Italien oder so oder in Frankreich, wo es sich einfach gehört. Und bei uns wird man vielleicht auch sagen, nee, den Wein trinken wir abends in geselliger Runde. Aber wenn wir mittags was essen, dann trinken wir vielleicht Wasser oder wir trinken Bier, aber nicht unbedingt den Wein. Schade.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen ehrlich sein. Es gibt Kritiker, die sagen, Wein trinken allein hilft nicht, man muss sich auch ein bisschen bewegen.
Ja, ich fürchte, sie haben recht. Es hilft auf jeden Fall auch. Der Wein ist ein Baustein und gesunde Ernährung und Sport gehen auch. Es gibt ja auch Weinmarathons, man kann das ja verbinden. In Bordeaux kann man laufen und zwischendurch dann immer was trinken. An der A gibt es mittlerweile auch den Arathon. Also man kann das auf lustvolle und genussvolle Weise verbinden. Ein wenig Sport und viel Wein.
Es gibt viele Fragen zum Thema Wein, die wir in dieser Sendung jetzt alles gar nicht beantworten können. Zum Thema, wie kriege ich einen Rotweinfleck weg? Oder was ist dran an dem Spruch, Wein auf Bier, das rate ich dir. Das alles beantworten Sie aber sehr schön auf Ihrer Internetseite von Vinum Info, von diesem Weinmagazin. Und ich bin hängen geblieben bei diesem Dottore Reblaus, ein Italiener, eine Reblaus, ja, die wunderschön solche Fragen in aller Kürze beantwortet.
Ja, das stimmt. Das ist bei uns abrufbar. Ja, ich glaube, das sind die Fragen, die stellen sich automatisch. Und bei Weinjournalisten ist es so, wir haben die schon so oft beantwortet, dass wir sie manchmal nicht mehr hören können. Aber Dottore Reblaus freut sich das auf leicht augenzwinkernde Weise zu beantworten. Und ja, es ist wichtig. Man muss das wissen, wie man den Rotweinfleck rauskriegt, denn sonst ist die erste Flasche vielleicht auch die letzte Flasche und das wäre schade.
Und das, was die Reblaus sagt, stimmt.
Das, was die Reblaus sagt, stimmt immer.
Domradio, die Sendung, das Thema, und wir reden, ja, passend zu den Karnevalstagen, über das Thema Weinseligkeit, schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein, so der Titel dieser Sendung. Und wie Sie vielleicht gemerkt haben, haben wir nicht nur Willi Schneider im Programm, sondern auch einige Popsongs mit eingestreut, die das Thema Wein aufgreifen, zumindest vom Titel her. Und da will ich jetzt zwischendurch reden mit unserem Musikexperten Ludwig Schiefer. Lieber Ludwig, Summer Wine haben wir gerade gehört, so ein richtig romantischer Titel, den man gerne hört. Wir spielen den als himmlischen Hit, aber ich glaube, so himmlisch ist der gar nicht.
Im Gegenteil, nee, es ist eigentlich eher ein verteufelter Song. Hört sich soft und weinselig an, kommt so in dem Stil rüber, ist aber eigentlich, wenn man den Text genau verfolgt, das absolute Gegenteil. Nancy Sinatra, die lädt also den Lee Hazlewood hier zu einem munteren Pfister Nöll bei Sommerwein ein. Der macht sich da große Hoffnungen, geht mit. Aber dieser Summer Wine, der entpuppt sich sozusagen als eine Art K.O.-Tropfentrunk. Lee kippt also um und Nancy klaut ihm Geld und die silbernen Sporen. So ist eigentlich der Inhalt dieses Songs. Das ist nun aber alles andere als das übliche Klischee der Rebensaft-Songs. Da geht es ja sonst eigentlich immer um Wein, Vibe und Gesang. Na gut, bei Summer Wine ja auch ein bisschen, aber letztendlich nicht in dieser Form. Der Wein als großer Stimmungsmacher, als Wunderheiler, als Wohlfühlelixier ist eigentlich immer der Grundton. Und einer der großen Interpreten dieses Genres, das war der Kölner Willi Schneider. Obwohl das ja reine, na sagen wir mal, etwas schnulzige Stimmungslieder waren, die er da sang, sie gehörten vor allem nach dem Krieg zum ganz normalen Repertoire auf den Karnevalsbühnen in Köln, muss man mal deutlich sagen. Schneider, der war eigentlich Metzger, der kam aus Ehrenfeld, war aber auch ausgebildeter Chorsänger und schon beim Reichssender Köln vor dem Krieg, aber auch vor allem nach dem Krieg beim damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk, war er der, naja, würde man heute sagen, der kölsche Superstar überhaupt. Er hat unzählige Platten gemacht, Schlager, Weinlieder, Operette, alles war dabei. 18 Millionen Scheiben hat er verkauft und war der Erste, der in Deutschland übrigens eine goldene Schallplatte bekam.
Damals war er kölscher Sänger, Kölner Sänger. Heute schiebt man ihn mehr in die Rubrik so Rheinlieder oder Rheinromantik, ne?
Ja, er war der Rheinliedersänger schlechthin und da war auch immer wieder zu Gast beim Blauen Bock und musste auch immer diesem Klischee entsprechen. Der hätte damals gar nicht anderes singen dürfen, das hätte man ihm gar nicht abgenommen.
Wir haben ihn ja schon gehört. Die Songs, die waren aber nicht von ihm. Er war ja nur der Interpret.
Richtig, denn der eigentliche Macher im Hintergrund, das war der große Kölner Komponist Gerhard Jussenhofen. Im Alter von 95 ist er 2006 gestorben. Der hat wirklich unzählige Schlager geschrieben und die Weinlieder natürlich für seinen wichtigsten Schützling, den Willi Schneider. Nur sein eigentlicher Superhit, den auch für Schneider dann geschrieben hat, der handelte eigentlich gar nicht vom Wein. Und diesen Superhit, den kennen unter anderem auch unsere jüngeren Hörer. In der Coverversion nämlich von niemandem anderes als den Brinks-Jungs. Es ist nämlich, man müsste nochmal 20 sein. Und diese Rockversion, die von den Brinks-Brüdern, die haben die dem Gerhard Justenhofen mal zu einem runden Geburtstag als sozusagen Ständchen gebracht. Und der war aber, was dann später erzählt wurde, nicht so ganz amused von dieser Version. 70 Lieder jedenfalls hat der Justenhofen für Willi Schneider insgesamt geschrieben. Ich habe alleine 5 gezählt, die alleine das Thema Wein zum Gegenstand hatten.
Diese Coverversion von Man müsste nochmal 20 sein, die spielen wir gleich. Vorher aber noch die Frage, das, wovon du erzählt hast, das war in den 50er, 60er, 70er Jahren noch so. Mittlerweile aber hat sich ja die Pop-Szene, die kölsche Liederszene völlig verändert und irgendwie kommt der Wein nicht mehr vor.
Ja eben. Zwar ist natürlich das Thema Alkohol, Trinken, angeheitert sein eines der wichtigsten Themen im Fastelovend. Schlager sind aber immer der Ausdruck des Lifestyles, des Lebensstils und der aber besteht zu Karneval eigentlich eher aus Bier. Kölsch, Kölsch, Kölsch beispielsweise von Marino-Liesen-Lekuta, Bier und ein Apfelkorn von den drei Colonias, der schönste Platz ist immer an der Theke oder sogar Kornblumenblau von Willi Schneider, sind alles Lieder, die also ein bisschen was anderes beinhalten als gerade Wein. Man erkennt hier auch gleich ein besonderes Phänomen und deswegen ist da so ein Unterschied entstanden im Laufe der Jahre. Die Bierlieder, die haben einen Mitgröl-Faktor. Im Karneval heutzutage besonders wichtig, denn sonst geht das Ganze überhaupt daneben. Die Weinlieder, die sind aber eher softer, getragener in der Melodieführung und auch schwieriger in der Textierung. Nach ein paar Gläsern von irgendwelchen Alkoholikern kann man nicht gerade gut mitgrölen. Nehmen wir beispielsweise das, was wir eben schon erwähnt hatten, Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein mit ein paar Kölsch drin, da glaube ich, wird der Mitgrölfaktor nicht sehr groß sein.
Also dieses Ja, Ja, Ja oder La, 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 das kommt in Weinliedern eigentlich gar nicht vor. Und das hat wahrscheinlich auch mit dem Wein an sich zu tun und wie man ihn trinkt und genießt. Und das ist ja auch das Thema unserer Sendung. Lieber Ludwig, vielen Dank. Und jetzt hören wir dann Brinks.
Entscheiden könnt wie damals. Ich glaube dann, entschied es dich nochmal. Nochmal für dich. Ich glaube dann, entschied es dich nochmal. Nochmal für dich.
Unser Fachmann zum Thema Wein ist Carsten Sebastian Henn. Wir haben hier in dieser Sendung, das müssen wir ehrlich gestehen, Wasser getrunken.
Ja.
Ist das jetzt das Pflichtbewusstsein deutscher Journalisten? Würde man das woanders vielleicht auch anders machen, in Italien zu dem Thema dann?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die würden nicht nüchtern vors Mikrofon kommen, wenn es um Wein geht. Ich hätte auch eine Flasche mitbringen sollen, habe ich im Nachhinein gedacht, von meinem eigenen Wein.
Nein.
Aber
wir werden hinterher ein Fläschchen öffnen und dann genüsslich trinken. Kommen wir nochmal zum Thema Genuss. Kann man das eigentlich lernen, Wein genießen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man sich Zeit nimmt und einfach darauf achtet, Wein bewusst zu trinken, dann ist der Genuss, glaube ich, automatisch da. Ich glaube, wenn man sich einfach runterkippt, das ist auch okay bei Wein, bei einer Schorle, mittags, wunderbar. Aber wenn man diese andere Ebene wahrnehmen möchte, dann sollte man sich den Wein wirklich in Ruhe zu Gemüte führen. Man sollte mal dran riechen, mal gucken, was man riecht, was das mit einem macht. Häufig kommen Erinnerungen auf an die eigene Kindheit. Es ist häufig so, dass das so unser Baukasten ist, aus dem wir Weine auch beschreiben und denken, Mensch, das riecht doch wie damals, als Mutter so einen Pflaumenkuchen gemacht hat. Oder das waren die Äpfel, wenn sie reif waren. Und dann mal sich auf die Reise einlassen, auf die ein guter Wein einen schicken kann. Und dann auch mal langsam trinken, vielleicht auch mal ein bisschen schlürfen. Da trauen sich einige nicht, aber das löst eben auch Aromen, die dann retronasal wieder wirken. Ich versuche immer das Wort nicht zu nennen, aber es ist wichtig, weil die Nase natürlich die ganzen feinen Aromen wahrnimmt und nicht der Gaumen, der ist ja doch sehr, sehr begrenzt. Und ich glaube, Zeit ist das Wichtige. Also Wein mit viel Genuss trinken bedeutet, sich Zeit zu lassen dafür. Und das ist das Geheimnis.
Und das hört sich aber auch dann so an, als säßen Sie alleine da oder höchstens vielleicht zu zweit, zu dritt. Also höchstens in einer kleinen Gruppe kann man Wein wirklich genießen, oder?
Nee, ich glaube, dass man auch in einer großen Gruppe gegessen hatte. Ich eine Probe von mehreren Jahrgängen, Magnumflasche von Wein aus dem Weingut Georg Breuer aus dem Rheingau. Es waren fantastische Weine und wir waren, ja, 40 Mann waren wir bestimmt, aber wenn der Wein dann da ist, dann blendet man alles andere aus. Dann ist der Wein das Zentrum der Konzentration. Wobei ich finde, es ist auch wunderbar, über Wein zu reden. Also es ist eine Sache, allein Wein zu trinken, aber mit Freunden einen Wein zu trinken und darüber zu reden, was er mit einem macht, warum man den mag, an was er einen erinnert, ist einfach herrlich. Und insofern bin ich niemand, der zu Hause sich alleine eine Flasche Wein aufmacht. Das mache ich nie. Aber wenn jemand da ist, freue ich mich, dass ich eine aufziehen kann. Also das ist, für mich ist es ein sehr, sehr geselliges Getränk.
Billy Schneider hat ja so schön gesungen, man müsste noch mal 20 sein. Und da kommt ja diese Stelle dann in dem Lied vor, du nur allein kannst den Traum mir verzeihen, den ich hier geträumt habe bei einem Glas Wein. Ich sehe den da wirklich so allein in einem Sessel sitzen, im Alter natürlich dann auch, und träumen von früher. Das ist das, was Sie sagen, es kommen Erinnerungen hoch.
Es kommen Erinnerungen hoch, ja. Und es ist auch, Wein ist ja ganz, ein ganz emotionales Getränk. Also unser ältester Sinn ist das Riechen. Und da sind auch ganz viele Erinnerungen dran. Und das geht ganz tief. Es gibt Weine, die berühren einen emotional. Man trinkt die und man hat so ein Glücksgefühl. Und das passiert selten leider. Und es kann ein ganz günstiger Wein sein, es kann ein teurer Wein sein. Und man trinkt ihn und denkt sich, Mensch, ist das Leben schön. Oder ich fühle mich wieder, vielleicht fühle ich mich sogar wie als ich 20 war. Wobei ich da noch leider nicht so viel Wein getrunken habe wie heute. Das würde ich vielleicht anders machen. Aber es trifft einen. Und ich glaube, das ist die besondere Stimmung, die auch diese Weinseligkeit beschreibt. Das ist was, was ich von anderen Getränken so nicht kenne. Also beim Biergenuss ist es dann doch eher so, dass das Bier sich ja auch nicht verändert im Glas. Der Wein nimmt einen auf eine Reise mit. Man schüttet ihn ein, es ist kühler, dann wird er wärmer, es kommen andere Aromen, und allein schon beim Weinglas kann man nicht ganz so viel riechen, wobei es tolle Biere gibt, beim Bierglas. Und auch bei anderen Getränken ist es nicht so dieses besinnliche Trinken und dadurch in diesen weinseligen Zustand langsam übergleiten.
Unsere Sendung zum Thema Wein geht zu Ende. Wir haben sie natürlich nicht von ungefähr in die Karnevalszeit platziert, aber Carsten Sebastian Henn, Karneval in Köln wird mit Kölsch gefeiert, wird mit Bier gefeiert. Habe ich da eine falsche Vorstellung von früher, dass man das mehr verband, auch mal mit Wein, abgesehen von den teuren Weinen in den Sälen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Karneval und Kölsch super zusammenpasst. Ich meine, Köln hat eine große Tradition als Weinstadt. Es war mal das Weinfass der Hanse, und innerhalb der Stadtmauern ist Wein angebaut worden. Das weiß man heute gar nicht mehr. Und es gibt immer noch eine sehr, sehr große Dichte an Weinlokalen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie die Karnevalslieder zu singen und dann und rumzutanzen und dann in aller Ruhe einen Wein zu trinken oder auch eine Weinschorle, also irgendwie fühlt es sich für mich nicht richtig an, und auch historisch gesehen habe ich da jetzt nichts gefunden, was zeigt, dass früher der Wein das Getränk der Wahl war. Bei so einem disziplinierten Karneval, wie man ihn vielleicht,
in Mainz.
Genau, in Mainz feiert, weil es ist ja ganz anständig da, oder in Münster, da bin ich letztens gewesen, die ja auch, was ich vorher gar nicht wusste, auch Karneval feiern. Da kann ich mir vorstellen, dass man dann doch auch so ganz gepflegt ein Glas Wein trinkt, aber ich kann mir es persönlich überhaupt nicht vorstellen. Und dabei liebe ich Wein.
Wie nah kommt man der Wahrheit mit dem Wein?
Ich glaube, man kann ja damit sehr nah kommen. Also ich merke das beim Schreiben, dass der Wein schon Gedanken lösen kann, so ein Katalysator ist für das, was in einem ist, weil er so ein angenehmes Beduseltsein hat. Es ist ja nicht so, dass man sich mit Wein auf ganz schnelle Art und Weise die Lichter ausblasen kann, sondern man trinkt das und dann schwebt man so rüber und dann löst sich so die Realität ein bisschen auf. Und ich glaube, das hilft, um über Dinge sich nachzudenken, sich zu erinnern. Insofern liegt im Wein tatsächlich die Wahrheit, wie der berühmte Spruch sagt. Und ich glaube, es hängt tatsächlich mit der Alkoholmenge zusammen. Es hängt damit zusammen, dass ein guter Wein Konzentration einfordert. Das geht gar nicht anders. Wenn man einen großen Wein im Glas hat, der einen berührt, dann schüttet man den nicht runter, sondern dann beschäftigt man sich damit. Und dann passiert das ganz automatisch. Dann ist die Weinseligkeit da, die vielleicht manchmal melancholisch wird, wenn man sich an manche Dinge erinnert, manchmal aber auch einfach nur freudig, aber die schon einen anderen, leicht berauschten Zustand herbeiführt.
Wir spielen jetzt nochmal sozusagen die Titelmelodie zu dieser Sendung, diesmal in einer Version von Paul Henkels, Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein, und dann dieser wunderschöne Satz, deinen Kummer tu auch mit hinein. Schließ die Augen einen Augenblick, denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf 1, 2, 3 wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön. Und dazwischen noch die Zeile, leer das volle Glas in einem Zug, das ist klug. Ist das nicht quasi eine Gebrauchsanweisung, Wein zu genießen?
Ja, also bis auf die Geschwindigkeit des Trinkens, das finde ich schon, aber vielleicht das erste Glas ganz, ganz schnell trinken und danach die anderen Gläser langsam. Aber ja, er macht's richtig. Also wie er es beschreibt, das ist herrlich, das zu tun. Und ich glaube, das ist ein besonderes Erlebnis, Wein so zu trinken.
Und er singt es mit einem Augenzwinkern und das steckt, glaube ich, beim Wein auch so immer so ein bisschen mit drin, oder?
Ja, doch. Ich glaube, man darf Wein nicht zu ernst nehmen, weil dann treibt man ihm die Freude aus und man Augenzwinkern ist sowieso immer gut.
Das alles sagt Carsten Sebastian Hennen, der in diesen 2 Stunden bei uns hier zu Gast war zum Thema Weinseligkeit. Ich empfehle Ihnen die Bücher von Carsten Sebastian Hennen. Ich kann Ihnen da gar nicht die Übersicht geben, aber Sie finden das alles auf seiner Internetseite carstensebastianhennen.de. Und das Ganze ein Wort, Carsten Sebastian Hennen. Da finden Sie alle seine Bücher und auch das, was demnächst erscheint an spannenden Krimis, die an der A spielen. Ich sage vielen Dank. Mein Name ist Stefan Quielitz. Tschüss.
Schließ die Augen. Einen Augenblick, denk an gar nichts mehr, als nur an Glück. Und auf 1, 2, 3 wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön.
Domradio, das Thema.